Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mein Name ist Anna Kohn, herzlich willkommen. Bürger in das Schauspielhaus, schmeißt die fetten Bonzen raus. So klang das, als 1970 das Schauspielhaus in Düsseldorf eröffnet wurde. Das war einer der Sprüche, den die Demonstrierenden draußen riefen, während drinnen Dantons Tod gespielt wurde. Jetzt wurde das Düsseldorfer Schauspielhaus gestern Abend wieder eröffnet, nach 4 Jahren Sanierung. Ganz fertig ist es zwar noch lange nicht, aber man wollte sich zur Eröffnung der Spielzeit die Parallele nicht nehmen lassen. Gestern hatte auf der Baustelle des Theaters Dantons Tod Premiere in der Regie von Armin Petras. Dorothea Markus.
Das Schauspielhaus gleicht einer Festung, hermetisch abgeriegelt durch Barrieren und fast 600 Polizisten, notierte die Düsseldorfer Stadtpost als das, Zitat, riesige, eckenlose Monumentalkunstwerk im Januar 1970 eröffnet wurde. Die Polizisten sicherten in 1:1 Betreuung ab, dass die rund 600 Demonstranten nicht zur Prominenz in Nerz- und Diamantschmuck vordringen konnten, die vorsichtig über die Baustellenreste stieg, um Büchners großem Revolutionsstück Dantons Tod beizuwohnen, das bekanntlich davon handelt, wie weit man gehen darf, um gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Schon damals war dies ein seltsamer Widerspruch in sich. Heute ist er womöglich noch größer, fällt aber weniger auf. Im September 2019 stolpern die Premierenbesucher in Gala-Garderobe bei der Eröffnung zwar wie damals über Kabel und Kiesel, das Haus wirkt noch ganz und gar unfertig. Doch Demonstranten versammeln sich schon lange nicht mehr vor neu eröffneten Schauspielhäusern. Privilegien werden nicht mehr hinterfragt.
Ja.
Eine gigantische betongraue Guillotine hat Regisseur Armin Petras auf die große Bühne bauen lassen. Sie könnte auch das Innere eines Müllschluckers sein. Von oben fließt ein Bach voller Blut. Mit liebevoll artifizieller Schäbigkeit ist das Gewimmel auf der Bühne in Lumpen und staubigen Perücken ausgestattet. Petras lässt zunächst die Utopien der Revolution Revue passieren und gibt dem Volk das Wort. Reden dürfen nicht nur die Protagonisten aus Büchners Stück. Petras hat auch Texte etwa von der frühen Feministin und Kämpferin Olympe de Gouges gegen die Vorherrschaft des Mannes ausgegraben. Zu Wort kommt auch ein haitianischer Revolutionär, der für eine Gesellschaft der Schwarzen kämpfen will und gegen Sklaverei eintritt. Und selbst heutige Diskurse von Gendergleichheit und Diversität werden eingestreut. Und doch landen alle Ideale, wie wir wissen, letztlich auf dem Müllhaufen der Zeit. Dantons Tod erzählt vom Fatalismus der Geschichte, davon, wie Utopie in Terror umschlägt. Dass Robespierre von einer Frau, Lieke Hoppe, gespielt wird, kann an diesem Ausgang auch nichts ändern.
Die Waffe der Republik ist der Schrecken, die Kraft der Republik ist die Tugend. Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit.
Spektakuläre Bilder entstehen, wenn sich die Guillotinenwand hebt und senkt, wenn unter ihr hervor graue Rauchwolken quellen, wenn die Henker Bluteimer heranschleppen und sich die rund 20 Protagonisten in einer Orgie aus Lust und Gewalt verknäulen. Das wirkt immer wieder unfreiwillig komisch. Wenn Danton dann wieder ganz alleine auf Robespierre trifft, zieht er sich ganz nackt aus. Doch auch dieser letzte Beweis von Verletzlichkeit zieht nicht beim neuen Despoten.
Wir haben nicht die Revolution, sondern die Revolution hat uns gemacht. Ich will lieber guillotiniert werden, als guillotinieren lassen. Ich habe es satt.
Robespierre lässt Danton trotzdem in Ketten legen. In Düsseldorf hängt er mit Seilen, die bondageartig seinen Kopf verschnüren, auf der abschüssigen Fläche. Als es zum Prozess kommt, wird sein Bild dann überlebensgroß drauf projiziert. Grandios und glasklar artikuliert wird an diesem Abend die Sprache Büchners und die neue Akustik im großen Haus gefeiert. Einwandfrei und energetisch agieren die Darsteller. Und doch wirken die choreografierten Massenszenen und die erzwungene Hochfrequenz gestellt, theatert, nicht dringlich genug. Auch das bombastische Bühnenbild kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem vielbeschäftigten Regisseur Armin Petras, abgesehen von den feministisch diversen Einsprengseln, nicht viel zum fatalistischen Revolutionsstück eingefallen ist. Am Ende liegt das Volk, nachdem es einen lustig verzweifelten Zombie-Tanz aufgeführt hat, am Bühnenrand, die Kehlen nach oben, bereit zum letzten Schnitt. das einfache Volk auf der Schlachtbank. Gemütlich beobachtet vom gut gekleideten Premierenpublikum.
Nächstes Jahr feiert das D-Haus, wie das Düsseldorfer Schauspielhaus auch genannt wird, übrigens 50. Geburtstag. Und bis dahin soll auch die neu gemachte Fassade fertig sein. Und wir bleiben beim Thema Theater und begeben uns auf Reisen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die ist zwar eigentlich ja gar nicht zuständig, weil Kultur an sich und damit auch Theater ist ja in Deutschland Ländersache. Grütters will aber seit geraumer Zeit schon zumindest mal Wertschätzung demonstrieren für das Theater. Und deshalb ist sie schon zum dritten Mal mit Unterstützung der Theatertreffenleitung bei den Berliner Festspielen durchs Land gereist. Nach ersten Besuchen im Westen und Osten hat sie nun den Norden von Deutschland erkundet. Und sie hat in Hannover, Bremen und Rendsburg Station gemacht. Michael Lages war dabei.
Immer wieder muss sie lernen. Am letzten Reisetag gestern etwa im schleswig-holsteinischen Landestheater in Rendsburg bewegt sich Monika Grütters unüberhörbar auf fremdem, unvertrautem Terrain. Im Gespräch etwa mit wirklich unabhängigen Theatermenschen wie Jens Erwin Siemsen, der das letzte Kleinod vertritt, eine Gruppe, deren Projekte in Eisenbahnwaggons und auf Schienen durch die Lande reisen. Aber auch Dorothee Starke, Präsidentin vom Verband der Gastspielbühnen, hat die Ministerin spürbar überrascht. Das, was Markus Klein erzählt, der für die Amateurtheater spricht, ist ebenfalls Neuland. Wenn im Café am Nebentisch Menschen Theater spielen und kaum jemand merkt's. Wie sagt Klein, Theater ist überall dort, wo Menschen sind. Das ist eines der Ziele der Theaterreisen von Monika Grütters, den eigenen Horizont zu erweitern, zuzuhören und nicht immer schon Bescheid zu wissen. Da stört in den besseren Momenten auch das Gehabe drumherum nur wenig. Fotos etwa bis zum Abwinken, auch Selfies. In Rendsburg mit dem scheidenden Intendanten Peter Griesebach. In der Bremer Schwankhalle mit deren Co-Direktorin Pirko Husemann. Zu Beginn der Reise in Hannover mit Sonja Anders, der neuen Hausherrin dort. Die weiß ja, wie alle anderen auch, sehr gut, dass die Ministerin kein Geld und nur gute Worte mitbringen kann, weil Kultur halt Ländersache ist in Deutschland. Aber Sonja Anders ist froh über diesen Besuch.
Ich finde, dass das ein politisches Zeichen ist. Diese drei Themen, dass sie sagt, Theater der Zukunft, Gleichberechtigung, Diversifizierung, das finde ich schon wichtige Themen. Und sie bringt uns zusammen, die unterschiedlichen Theaterschaffenden. Und das ist erstmal eine feine Sache.
Zusammen mit der Ministerin debattieren in Hannover Regisseurinnen und Regisseure, Intendantinnen und Intendanten über Fragen der Strukturveränderung innerhalb der Theater selbst und über ähnlich ungelöste Probleme beim Streiten für Geschlechtergerechtigkeit. Der Stand der Dinge wird da referiert und am zweiten Tag in Bremen fortgesetzt, ohne dass wirklich Neues auf den Tisch kommt. Aber die vertrauten Themen bekommen genaueres Profil. Wenn es einmal mehr um gleichen Lohn für gleiche Arbeit geht, um Mentoren- und Coaching-Angebote für Männer und für Frauen, um Betriebskindergärten und die dringend notwendige familiengerechte Verringerung der Arbeit im Theater. Um überraschend viele praktische Fragen ist es gegangen in diesen drei Tagen, etwa um den weithin maroden Zustand der Stadthallen in kleineren Städten, ohne die speziell die Landesbühnen, aber auch freie Ensembles Spielorte verlieren. Da hilft der politische Hinweis auf Programmgelder zur Restaurierung historischer Bausubstanz. Und im alten Schlachtgetümmel zwischen Stadt- und Staatstheatern auf der einen und der freien Szene auf der anderen Seite geht's längst um Probleme der Praxis, sagen Michael Börgerding, Intendant in Bremen, und Hamburgs Kampnagelchefin Amelie Deufelhardt.
Den Konflikt in der Zusammenarbeit gibt es schon für mich seit 20 Jahren nicht mehr. Es gibt natürlich einen Verteilungskonflikt. Die meisten Künstler in der freien Szene verdienen unter 1.000 Euro im Monat. Es gibt aber dann trotzdem viele Überzeugungstäter.
Du bist ja viel erfahrener als ich. Mich machen diese ganzen Projektmittelanträge überall und wie die durchforstet werden, die machen mich ganz buschig.
Wenn Künstler staatlich gefördert sind oder auch kleine Theater, ich rede ja nicht über Kampnagel, dass die wenigstens Honorare auf Basis des Mindestlohns bezahlen müssen. Aber das ist ganz vielen der kleinen Bühnen in keinster Weise möglich. Ja.
Beeindruckt hat diese Ministerin in jedem Fall das extrem hochentwickelte Engagement der Theatermenschen für das, was sie tun. Spezielle Wertschätzung zeigt sie, wenn sie der in der Bremer Schwankhalle probenden Gruppe Thermoboy FK prompt einen Kontakt zum Berliner Kultursenator vermitteln will. Und Monika Grütters begeistert sich für den aus Malawi stammenden Künstler Mbene Mbunga Muambene, der gerade in Bremen ein stolzes Stück schwarzafrikanischen Bewusstseins zeigt.
am the black man. I am Othello.
Gut, wenn jemand Momente wie diesen mitnimmt in den politischen Alltag, im Gepäck dieser Theaterreise, wofür immer sie die Erinnerung auch nutzt.
Michael Lage war das über die Theaterreise von Monika Grütters. Wir hören die zentrale Szene in Richard Strauss' Rosenkavalier. Graf Octavian überreicht die Rose an Sophie. 1911 Uhr aufgeführt, erzählt die Oper mehrere Liebesverwicklungen. Der trampelige Wiener Baron Ox stellt der vermeintlichen Zofe der schönen Marschallin nach, will aber gleichzeitig auch die minderjährige Sophie aus reicher Familie heiraten. Die Marschallin wiederum hat eigentlich ein Verhältnis mit dem 17-jährigen Graf Octavian. Der verliebt sich dann aber in Sophie, als er ihr die Rose überreicht. Wir haben es eben gehört. Das Ganze ist angesiedelt im Wien des 18. Jahrhunderts. Und gestern Abend wurde der Rosenkavalier im Theater Bremen aufgeführt, unter der Regie von Frank Hilbrich. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen. Frage an ihn. Der Rosenkavalier, das ist ja eigentlich ein großes Historienstück. Es hat sowohl eine politische als auch eine persönliche Ebene. Was gibt es davon in Bremen zu sehen?
Relativ wenig. Die erste Überraschung ist schon beim Blick auf den Besetzungszettel. Da fehlen nämlich ganz viele Nebenfiguren. Annina Walzacki, Leitmetzerin, alle weg. Chor auch weg. Alles, was irgendwie nach Genreszene aussehen könnte, wie die Audienz bei der Fürstin oder zum Schluss das Ganze hin und her im Beisaal. Alles gestrichen. Es wird sich konzentriert auf die Architektur der Liebschaften, auf das Vergehen von Zeit, das Vergehen von Beziehungen und das Begehren mitunter in der brutalsten Form.
Gut, aber wenn da so viel weggenommen wurde, wo geht es denn dann hin in Bremen?
Es geht erstmal in ein Labyrinth, das Sebastian Hanack, der Bühnenbildner, aufgestellt hat. Es steht auch wirklich hochkant. Es gibt ganz viele enge Räume, die sich immer wieder verändern können durch schiebbare Podien, so dass teilweise nur Ausschnitte sichtbar sind dieser Räume. Dort taucht erstmal Ox auf als so ein, ja, sagen wir mal, naher Verwandter von Falstaff. Ungeheuer witzig, schon polterig, aber auch sehr charmant und erotisch macht das Patrick Zielke. Und im zweiten Akt wird er dann aber tatsächlich im Grunde zum Vergewaltiger von Sophie bei der Brautwerbung. Da entgleist die ganze Geschichte. Das ist nicht nur ein bisschen grob daneben benommen, sondern wirklich Grenzen überschritten. Frank Hilbrich schärft also die Konflikte in dem Stück. Das ist alles sehr spannend und sehr handwerklich brillant gemacht. Das Problem ist allerdings, wenn Ox auf Lerchenau Vergewaltiger ist, ist das Stück eigentlich mit dem zweiten Akt zu Ende, denn Faninal würde, so aufstiegssüchtig er auch immer sein mag, seine Tochter dem natürlich nie verheiraten. Aber es geht dann noch einen dritten Akt weiter. Der ist ziemlich problematisch. Da wird manchmal dann die dramaturgische Notbremse gezogen. Ganz zum Schluss hat man dann auch ein relativ langes Finale. Also auch die musikalischen Proportionen gehen etwas aus dem Leim. Da trifft Frank Hilbrich allerdings wiederum sehr schön diese Tristesse der verunglückenden Beziehungsanbahnung. Die Verunsicherung von Sophie und Octavian, wird das gut gehen, und auch die Größe der Marschallin im Verzicht. Und ich saß dann da, fand vieles ganz toll, ganz spannend. Es ist, wie gesagt, großartig gearbeitet, auch gespielt von den Sängern. Und ich saß da und dachte, ich hätte wirklich gerne den kompletten Rosenkavalier mit all den Genreszenen von diesem Team gesehen.
Was Sie jetzt gesagt haben, wir haben es jetzt schon öfter gehört, es klingt nach wirklich starken Kürzungen, starke Eingriffe auch in die Partitur. Viele Dirigenten hätten damit wahrscheinlich ein Problem. Wie ist der Dirigent Joel Gamzu damit umgegangen?
Er dirigiert das, was übrig ist, das ist natürlich immer noch eine Menge. Er dirigiert das sehr schnell, sehr straff, sehr kühl. Das ist kein kuschelig melancholischer Rosenkavalier, wo man so ein Tränchen verdrückt und sagt, ach ja, die Zeit vergeht und meine Liebschaften vergingen auch und irgendwie alles traurig. Sondern es ist ein Abend, der diese Musik unter Hochspannung setzt und auch das Publikum unter Hochspannung setzt. Auch wenn Nadine Lehner als Feldmarschallin natürlich diesen melancholischen Ton zum Beispiel im Zeitmonolog sehr gut trifft.
Wir hören die Marschallin im Rosenkavalier. Wie haben Ihnen denn die übrigen Sängerinnen und Sänger gefallen?
Es wird wirklich richtig gut gesungen an diesem Abend. Auch noch erwähnen muss man Nathalie Mittelbach als Octavian. Patrick Zielke habe ich schon gelobt. Ich lobe ihn nochmal ausdrücklich. Und richtig toll, die beiden Statisten, die sind nämlich ein wenig hinzu erfunden worden, so eine Horrorfilmfigur. Und Leopold Jakob von Boris, das ist der leicht debile Sohn des Ochs. Großartig, auch ungeheuer witzig, eklig, so wie ein Rosenkavalier sein soll, auch wenn man ihn komplett macht, hier in einer sehr spannenden, stark eingekürzten Version, über die man lange diskutieren kann.
Der Rosenkavalier. Gestern Abend hatte er Premiere unter der Regie von Frank Hilbrich im Theater Bremen und Uwe Friedrich war für uns dabei. Adolf Menzel war einer der produktivsten deutschen Künstler des 19. Jahrhunderts. Er schuf Gemälde auf Leinwand, zum Beispiel seine bekannten Szenen aus dem Leben Friedrichs des Großen. Außerdem fertigte Menzel unzählige Bleistiftskizzen an. Diese Techniken, die kennt man also von Menzel. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass er auch Malereien auf Papier schuf, also Arbeiten in Aquarell, Pastell oder auch in Gouache. Von diesen Arbeiten sind seit gestern im Kupferstichkabinett in Berlin rund 100 sehr eindrucksvolle Beispiele ausgestellt. Das Kupferstichkabinett verfügt mit sage und schreibe etwa 6000 Werken über die bedeutendste Sammlung mit Arbeiten auf Papier aus Menzels Nachlass. Der aktuelle Anlass für die Ausstellung jetzt ist, dass drei dieser Arbeiten, die jahrzehntelang als Kriegsverluste galten, kürzlich wiederentdeckt wurden und in die Sammlung zurückgekauft werden konnten. So wie das Pastell Die Schlittschuhläufer. Das war bislang noch völlig unbekannt. Carsten Probst hat sich die Ausstellung angesehen.
Nicht Zeichnung, aber auch nicht repräsentatives Gemälde. Die Malereien auf Papier sind eine Art Zwischenstadium in Menzels Werk, zwischen den von ihm bevorzugten Darstellungsformen. Und wie es mit Zwischenstadien so ist, sie bieten mitunter gerade die interessantesten Einblicke in das, wie Bilder entlang ihrer Zeit Form annehmen. Menzels immerwährender Antrieb des Malens und Zeichnens ist die Faszination, ja geradezu die Euphorie für das flüchtige, alltägliche, temporäre, in dem sich aber überzeitlich wirkende Zeichen enthüllen. Und diese Enthüllung ist dann die Aufgabe der Kunst für Menzel. Anders als die Zeichnungen bieten ihm die Malereien auf Papier die Möglichkeit, Farben und ihre stofflichen Wirkungen auszuprobieren. Bei dieser einzigartig kenntnisreichen und umfassenden Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett ist es, als könne man Menzel dabei direkt über die Schulter sehen.
Die Aquarellmalerei bevorzugt er besonders für alles, was da mit Luft zusammenhängt, wie er es 1848 in einem Brief formuliert. Dazu zählen Wolkenstudien und Impressionen von Licht, Luft, Rauch, Hitze und Kälte.
Sagt Anna Pfäfflin, Kuratorin für die Kunst des 19. Jahrhunderts, und deutet auf eine Reihe von fast abstrakten Farbstudien. Dichter Rauch, der aus einem Fabrikschornstein quillt und sich dann langsam in der Luft zersetzt. Wolken und Feuerrauch über der Stadt, womöglich mit dem Vorbild von Johann Christian Clausen Dahl gemalt, jenes berühmten norwegischen Wolkenmalers des 19. Jahrhunderts, der lange in Dresden lebte und ein enger Freund von Caspar David Friedrich war. Und obwohl man Menzel als Landschaftsmaler ja eigentlich nicht kennt, hier finden sich plötzlich einige exquisite vorimpressionistische Landschaftsstudien, in denen die Stofflichkeit von Licht und Natur fast fühlbar wird. War Menzel am Ende doch ein zeitweilig verkappter Spätromantiker?
Das ist bei Menzel schwierig. Also zum einen sind diese Blätter grundsätzlich keine direkten Vorbilder für Gemälde gewesen, sondern es sind Phänomene, die er wahrgenommen hat. Und das macht er ununterbrochen, auch in seinen Zeichnungen. Es gibt Beispiele, die er nutzt, und es gibt ganz viel, die er später nicht nutzt. Das ist einfach Aneignung. Und insofern, hier ist es die Aneignung von Natur, ist schon vollkommen richtig, und zwar von Phänomenen.
Werner Busch, langjähriger Professor an der Freien Universität Berlin und Menzel-Experte, hat das hochkarätig besetzte Kuratorenteam dieser Ausstellung zusammen mit Claude Keisch komplettiert. Busch sieht in Menzel vor allem den malerischen Erforscher der Gegenwart, die auch heute noch, trotz altertümlicher Kostüme oder Szenarien aus Menzels Zeit, ganz aktuell erscheint. Busch war es auch, der vor 3 Jahren das bis dahin unbekannte Pastell, die Schlittschuhläufer, wiederentdeckt hat, das hier nun stolz in den Beispielen für Menzels Virtuosität in dieser Technik präsentiert wird, ebenso wie die Frau im Coupé oder auch die Gouache, Schutzmann im Winter, die bislang als Kriegsverluste galten. Gouachen hat Menzel vor allem seit den 1860er Jahren angefertigt, nachdem er sein vielfiguriges Krönungsbild für König Wilhelm I. abgeschlossen hatte. Die Porträtskizzen für die insgesamt 132 Personen, etwas steifen, hohen Offiziere und Adligen, die er in Vorbereitung seines größten Ölgemäldes machte, ergänzen sich in der Hängung exquisit mit seinen Studien von Ritterrüstungen, die höchst lebendig wirken. In seinen späten Gouachen und Mischtechniken verlässt Menzel nun schließlich den Rahmen der Erprobung, sondern hier entstehen richtige Gemälde auf Papier, historische Malereien, die fast nicht von seinen Leinwandmalereien zu unterscheiden sind. Und, wie es sich heute mittlerweile als ebenfalls unverzichtbar gehört für eine solch prächtige Ausstellung aus dem eigenen Sammlungsbestand, auch dessen komplexe Provenienzgeschichte findet sich hier präsentiert auf einer großen Schautafel am Ende der Ausstellung.
Carsten Probst war das über Arbeiten von Adolf Menzel im Kupferstichkabinett in Berlin. Wer durch Tel Aviv geht, der kann gar nicht anders. Er sieht Bauhaus. Überall die minimalistischen Formen, die Flachdächer, die symmetrisch ausgewogenen Fassaden, an denen sich Balkone wie langgestreckte Bänder entlangziehen. Tel Aviv bietet weltweit die größte Ansammlung von Bauhausarchitektur. Die weiße Stadt, mehrere tausend Häuser im Bauhausstil, die in der modernen Stadt verteilt sind. Führungen und Informationen zur weißen Stadt bietet das Bauhauszentrum in Tel Aviv an. Bisher war das in einem kleinen Haus in der Nähe vom zentralen Diesengoffplatz untergebracht. Filme wurden zum Beispiel im Keller gezeigt. Jetzt, anlässlich von 100 Jahren Bauhaus, ist das Zentrum umgezogen in das Max-Liebling-Haus, ein frisch renoviertes Gebäude, das nur ein paar Häuser entfernt ist vom alten Standort. Diese Woche hat das Bauhauszentrum in seinem neuen Standort in Tel Aviv eröffnet. Unser Israel-Korrespondent Tim Aßmann war für uns da.
Dieses Haus wurde 1936 erbaut. Es wurde eigentlich erbaut von einem Herrn Max Liebling. Seine Frau Toni hatte dann keine Kinder und deswegen hat sie das dann der Stadtverwaltung geschenkt. Mit der Bitte, dass man hier ein Kulturzentrum macht. Und jetzt mit der Eröffnung dieses White City Centers verwirklichen wir quasi ihr Wunsch, was eigentlich sehr schön ist.
Sharon Golan ist vorausgegangen in den ersten Stock und führt durch helle, gut belüftete Räume mit großen Fenstern und Türen hinaus auf Balkone. Das dreistöckige Lieblinghaus mit seinen ursprünglich 2 Wohnungen pro Etage ist ein typisches Beispiel für Tel Aviver Bauhaus, sagt die Architektin Golan, die in der Stadtverwaltung für das historische Bauerbe zuständig ist.
Es ist sehr sachlich, so wie man das Bauhaus versteht in Deutschland, diese neue Sachlichkeit. Alles ist funktional. Und vor allem ist es aber auch typisch Tel Aviv, weil es sich nochmal, das lokale Klima sich angepasst hat und diese langen, schönen, schmalen Balkone mit in die Fassade mit einintegrierte, so dass man immer Brise und Durchzug spürt und man auch Räume hat, die halb innen, halb außen sind.
Rund 4000 Gebäude im Bauhausstil gibt es in der Stadt. Dank ihnen trägt Tel Aviv den Beinamen Weiße Stadt und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Doch der Titel drohte aberkannt zu werden. So schlecht war zwischenzeitlich der Zustand der Häuser, den die schwülwarme Salzluft in der Küstenstadt Tel Aviv zusetzt. Fördermaßnahmen durch die Stadt und der boomende Immobilienmarkt haben dazu geführt, dass mehr in Renovierung und Sanierung investiert wird. Doch Bauhaus originalgetreu fit für die Zukunft zu machen, ist nicht leicht. Beim Lieblinghaus haben deutsche Handwerker mitgeholfen. Die Einwanderer aus Deutschland, die in den 30er Jahren in diese Häuser zogen, brachten damals viele Baumaterialien aus der Heimat mit, erzählt Architektin Sharon Golan. Hintergrund waren Vorgaben der deutschen Reichsregierung der Nazis. Sie erlaubten nicht die Ausfuhr von Geld, aber von Waren.
Wir sehen wirklich, dass es geklappt hat. Also es sind ungefähr 150.000 Immigranten hierher gekommen mit diesem Verfahren. Und wir sehen in den Häusern selber, vor allem hier im Lieblinghaus, dass ganz viele deutsche Materialien eingebaut waren. Es sind Beton, Metall, Kacheln, Fliesen, Glas, Wasserhähne, Lampen, also eine ganze Palette.
Tel Avivs Bauhausarchitektur ist eine Verbindung zwischen Israel und Deutschland, sagt die deutsche Botschafterin in Israel Susanne Wasum-Reiner.
Die Menschen, die in den 30er Jahren geflohen sind, die konnten sich retten. Sie haben diese Kultur aus Deutschland mitgebracht. Das ist verbunden mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, der deutsch-jüdischen Geschichte, und hat doch dieses Element von Hoffnung, dass das eine Heimstätte des jüdischen Volkes werden könnte.
Die Renovierung des Lieblinghauses wurde von der Bundesregierung mit rund 3 Millionen Euro unterstützt. Nach seiner Eröffnung soll das White City Center nicht nur ein Kulturzentrum sein, sondern auch aktiv das Bewusstsein für Denkmalschutz fördern, betont die städtische Bauhausbeauftragte von Tel Aviv, Sharon Golan.
Ich glaube, das Wichtigste für uns als Zentrum ist, dass die Bevölkerung sich mit diesem Erbe anfreundet und versteht, dass es ein Teil von ihrer eigenen Identität ist. Deswegen machen wir auch viele Programme für die Bevölkerung selber, damit sie auch pflegen lernen und instand setzen. Also, dass es jetzt nicht nur vorgeschrieben wird, dass man renovieren soll, sondern dass die auch verstehen, die Leute, die in diesen Häusern wohnen, dass sie es für sich selber tun.
Denn nur so wird Tel Avivs Bauhauserbe für die Zukunft bewahrt werden können.
Das kann man nur hoffen. Unser Korrespondent Tim Aßmann war das, zuständig für Israel, über das Bauhauszentrum in Tel Aviv. Seit dieser Woche ist es in einem neuen Gebäude untergebracht. Und jetzt ist Jörg Biesler bei mir im Studio mit den Kulturnachrichten. Und zwar zu der Frage, was Kunst eigentlich leisten kann.
Eine ganze Menge, muss man wohl sagen. In einer Sicht, dieser Gemeinplatz sei erlaubt, doch beschleunigt wandelnden Welt. Der Schriftsteller Thomas Hettier jedenfalls sieht die Kunst als Möglichkeit der Ordnung und der Interpretation eben dieser.
Es geht, glaube ich, darum, dass wir sozusagen uns über Lesarten verständigen, dass wir sagen miteinander und jeder für sich und Literatur ganz besonders sich fragt, ja, was heißt denn dieses Ereignis? Was mache ich damit? Aber ein historisches Faktum an sich ist bedeutungslos. Es wird erst sagen lebendig und für uns, für die Gegenwart nutzbar, wenn wir es mit einem Sinn aufladen oder einen Sinn darin sehen. Und diese Art von Sinnertragung, glaube ich, ist die Aufgabe der Kunst.
Gestern Abend wurde Thomas Hettier in Koblenz mit dem nach dem gleichnamigen Schriftsteller benannten Josef-Breitbach-Preis ausgezeichnet, der mit 50.000 Euro zu den höchstdotierten Literaturpreisen in Deutschland gehört. Die Jury lobte Hettier als einen Autor, der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten in innovativer Form mitgestaltet habe, erkenntnistheoretisch auf der Höhe der Zeit und thematisch am Puls der Gegenwart. So schaut sozusagen die Kunst der Welt beim Werden zu und bietet Möglichkeiten des Verstehens an. Die Kunst aber erzeugt nicht nur Sinn im steten Wandel, sondern sie verändert sich auch selbst und muss neue Wege zu den Menschen finden. Zum Beispiel die Oper. Die Digitalisierung, meint die Sopranistin Melanie Diener, stelle auch Opernsängerinnen und Sänger vor veränderte und steigende Herausforderungen. Zu Beginn der Opernwerkstatt Waiblingen, während der Melanie Diener gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Hampson junge Sängerinnen und Sänger ausbildet, sagte sie: Singen können allein reiche längst nicht mehr. Außer Stimme, Technik und Kondition müsse der Opernnachwuchs in Zeiten sozialer Medien auch noch gut aussehen. Das Publikum, die Intendanten und die Agenten hätten am liebsten gut vermarktbare Gesamtpakete. Da müsse man aufpassen, dass die Stimme noch die Rolle spiele, die ihr in der Oper zukomme. Auch das Theater Heidelberg geht neue Wege. Es verlegte die Saisoneröffnung in den Zoo. Ins Elefantenhaus. Es ging schließlich um Kolonialthemen, da schien das wohl angebracht. Die Elefanten wurden ausquartiert, stattdessen das Schauspiel ein, um, so das Theater Heidelberg, Beziehungen und Machtgefälle zu verhandeln. Zwischen Zuschauer und Angestarrten, Frau und Mann, Geld und Kunst, Tier und Mensch, Europa und Afrika. Die Elefanten seien zunächst irritiert gewesen, sagte Tierpfleger Tobias Krämer, hätten sich aber als sehr flexibel erwiesen. Am Ende habe bei ihnen die Einsicht gestanden: Veränderung ist gar nicht so schlimm.
Danke an Jörg Biesler. Das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier die Informationen am Abend, unter anderem mit Thema Klimaschutzpaket. Mein Name ist Anna Kohn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.